Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick. Perfekt. Willkommen zur zweiten Folge von Parallelwelten. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir uns zurückmelden, weil wir tatsächlich recht beschäftigt waren und, glaube ich, aber auch beide froh darüber sind, dass wir 21 wieder richtig in die Saison gestartet sind und es bisher keine krassen Unterbrechungen gab und wir genug Rennen haben, über die wir auch später noch sprechen würden. Deshalb erstmal zu dir, Rick. Wo bist du gerade? Wo warst du und was machst du?
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Genau, du hast es gesagt, wir haben ja eigentlich vorgehabt, jeden Monat oder Ende des Monats die Folge aufzunehmen. Aufgrund von einem sehr unterschiedlichen Rennprogramm, obwohl wir beide in Köln leben, haben wir es eigentlich nicht geschafft, zeitgleich in Köln Ende Februar aufzunehmen. Somit ist es jetzt Mitte März geworden für die zweite Ausgabe. Und wichtig ist nur, dass es überhaupt klappt. Es ist jetzt auch das erste Mal für uns, dass wir oder in dieser Konstellation, dass wir nicht voreinander sitzen, wie beim letzten Mal, sondern du sitzt ja gerade in Belgien, ich sitze genau hier in Köln und wir sitzen sozusagen beide vor unserem Laptop oder unserem Tablet und nehmen so auf und hoffen auch mal, dass es klappt, weil gerade für dich, du bist ja ganz neu dabei, das so aufzunehmen. Deswegen toi toi toi, dass die Soundqualität gut ist und dass wir das auch gut hinkriegen.
Ich habe ja auch eine richtig interessante Konstruktion gebaut. Ich musste nämlich das Mikrofon mit dem USB-Stick an mein iPad an meinem iPad befestigen, weil mein Laptop zu alt ist, um die App, die ich brauche, laufen zu lassen. Da das aber nicht funktioniert, wie die meisten wissen wahrscheinlich, einen USB-Stick in ein iPad zu stecken, hatte ich glücklicherweise im Auto so einen USB-Konverter, der zufälligerweise in das iPad passt. Da habe ich jetzt schön mit Klebeband vom Mechaniker die beiden Kabel verbunden, dass das auch hält. Und ich hoffe jetzt einfach, dass man mich hört und dass die Datei da bleibt, wo sie bleiben soll, beziehungsweise ich die an dich weitergeleitet bekomme und dieser Podcast auch gehört wird irgendwann.
Ja, das hoffen wir beide. Aber ich bin zuversichtlich, wir kriegen das schon hin. Genau, aber um jetzt auf deine Frage schlussendlich zurückzukommen. Ich bin in Köln. Heute ist Dienstag, der 16. März. Und ich war in Frankreich die letzte Woche und davor in den Emiraten bei der UAE Tour. Also habe jetzt schon 15 Renntage in den Beinen. Und jetzt stehen die Klassiker an. Ich bin jetzt noch mal ein paar Tage zu Hause. Am Samstag findet Mailand-San Remo statt. Und wo bist du? Also du bist in Belgien, das habe ich gerade schon verraten. Aber wie und was und wo machst du?
Ich sitze im Teamhaus in Belgien. Und für mich ging es eigentlich bisher vor allem mit kälteren, flachen Rennen los und Eintagesrennen. Ich bin Omloppet Nieuwsblad gefahren, ich bin Les Amis gefahren, dann ging es kurz nach Italien für Strade Bianche. Dann war ich kurz in Köln, aber nur für ein paar Tage, bin dann wieder zurück nach Belgien. Bin jetzt am Sonntag den GP Oettingen gefahren als Erstausgabe und morgen geht es für mich weiter mit Nockere. Und dann geht's wieder nach Italien für Binder. Das heißt, ich bin eigentlich ganz, ganz gut unterwegs jetzt gerade und deshalb war es auch schwierig, uns zusammen zu telefonieren und oder beziehungsweise wirklich zu sehen. Und deshalb haben wir jetzt diese wilde Konstruktion gewählt, um endlich den zweiten Podcast aufzunehmen.
Ja, genau. Sag mal, das wollte ich dich eh schon die ganze Zeit fragen. Ihr macht das ja, so wie ich es gesehen habe, alles mit dem Auto, ne? Ihr fahrt immer mit dem Auto zwischen Belgien und Italien hin und her momentan.
Ja, also deshalb war ich auch gar nicht traurig eigentlich, dass ich für Binder ursprünglich nicht eingeplant war, weil Strade war schon eine Strapaze. Wir sind dann direkt am Tag nach Les Amines morgens um 7 los und haben dann einen Zwischenstopp gemacht im Hotel. Also waren dann kurz hinterm Mont-Blanc-Tunnel ungefähr. und sind dann am nächsten Tag nochmal 6 Stunden gefahren, haben noch eine Teamkollegin am Flughafen in Bologna abgeholt und das Gleiche dann direkt nach Strade eben wieder zurück. Und dann hatte ich mich gefreut, dass ich das nicht direkt 2 Wochen später für Binder nochmal machen muss. Es hat sich leider beim Rennen am Sonntag meine Teamkollegin das Schlüsselbein gebrochen und ich bin als Ersatzfahrerin eingeplant. Das heißt, ich darf doch wieder ein paar Stunden im Auto verbringen, beziehungsweise 2 Reisetage. Es ist nicht ganz so weit wie Siena, aber trotzdem werden es mit dem, vor allem weil wir auch mit dem Camper und mit dem Crafter und mit dem Auto unterwegs sind, wo man ja dann noch ein bisschen langsamer unterwegs ist, ja, sind es dann so 12, 13 Stunden Reisezeit. Und ja, dann fühlen sich die Beine meistens nicht ganz so toll an am nächsten Tag, aber wir haben ein bisschen Zeit bis zum Rennen. Deshalb wird es schon werden.
Ja, das ist für mich auf jeden Fall eins der größten Probleme dieses Jahr. Sind diese Reisestrapazen, die wieder ein bisschen auf einen zukommen. Also ich weiß, das ist Jammern auf hohem Niveau und ist auch
vor allem, dass wir reisen dürfen.
Ja, ja, ist auch ein First World Problem, ganz klar. Aber ja, man muss halt sagen, eigentlich ja, gibt's also die normalen Flugverbindungen, die es sonst gibt, die gibt's ja momentan einfach nicht. Und somit ist das schon echt nervig momentan. Also ich bin, als ich zur UAE-Tour geflogen bin, da, beziehungsweise mit dem Team, als wir hingeflogen sind, gab es, glaube ich, 2 Charterflüge, damit der Hörer sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, wie das eigentlich abläuft. Also es gab einen Sammelpunkt in Paris, einen Sammelpunkt in Mailand und ja, das waren dann 2 Charterflüge, die nur fürs Rennen geflogen sind. Das heißt, ja, ich für meinen Teil bin irgendwie mit dem Mietwagen frühs mit André Greipel zum Flughafen gefahren, dann von Frankfurt nach Mailand geflogen. Mailand Linate allerdings, wir haben dann eine Nacht da übernachtet, sind dann am nächsten Morgen von Malpensa nach UAE geflogen, also nach Abu Dhabi. Dann denselben Trip wieder zurück. Abu Dhabi, Mailand Malpensa, Shuttle rüber nach Mailand Linate genommen, dann wieder nach Frankfurt geflogen, dann mit dem Zug von Frankfurt nach Köln. Und ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen, dauert alles ein bisschen länger und ist ein bisschen nerviger. Dasselbe war jetzt Paris-Nizza. Wir sind nach Paris, ging es ja noch von Köln, das sind so 4, 4,5 Stunden mit dem Auto. Sind wir mit dem Auto hingefahren und sind auch mit dem Auto zurückgefahren von Nizza, direkt nach dem Rennen. Dementsprechend erinnert mich das wieder so ein bisschen an meine alten Junioren- und U23-Zeiten, wo man eigentlich alles mit dem Auto gemacht hat, aber mittlerweile war das eigentlich ganz selten der Fall, dass man mit dem Auto mal gefahren ist, aber ja, jetzt gibt man einfach sein Bestes, irgendwie die Reise überhaupt zu schaffen und wird wieder flexibel.
Ja, definitiv. Also ich kann natürlich nicht genau sagen, ob es jetzt auch daran liegt, dass wir eben dieses Kollektiv haben, da wir jetzt eh in einem Teamhaus in Belgien sind. Das ist ja anders als letztes Jahr, wo man eher häufig, was heißt letztes Jahr oder die letzten Jahre, wo man häufig eben am Abend vorm Rennen angereist ist und dann das Rennen gefahren ist und direkt danach wieder nach Hause. Sondern wir sind jetzt halt wirklich eigentlich für Blöcke hier und dementsprechend reisen wir dann auch zusammen. Und da unsere sportliche Leiterin, unser Mechaniker, die ein Ehepaar sind und ihr Kind auch dabei haben, unsere Physios alle für den kompletten Frühjahrsblock eigentlich hier sind aus Amerika, reisen wir, glaube ich, immer eigentlich im Kollektiv. Und da bietet sich natürlich dann auch an, das eben mit den Autos zu machen, weil der Crafter mit den Fahrrädern und das Wohnmobil eben eh hin muss. Deshalb, ja, ist eigentlich entspannt. Also man hat jetzt halt zumindest keine krassen Transfers, dass man irgendwie früh zum Flughafen muss. Man setzt sich halt ins Auto und wird nach Italien chauffiert, aber sind halt dann lange Tage im Auto und vor allem halt auch Tage, die halt komplett als Trainingstage wegfallen. Also jetzt mit Strade sind dann halt einfach 4 Tage Training eigentlich weg, weil man eben ja jeweils 2 Reisetage hat. Und genauso wird es mit Binder jetzt auch. Und da das halt beides in einen Zeitraum von 2 Wochen fällt, fehlen einem halt einfach dann 8 Trainingstage eigentlich in 2 Wochen. Das ist dann schon was, ja, wo man sich dann halt überlegt, ob das jetzt so sinnvoll ist, beide Rennen zu fahren oder ob man hätte vielleicht da bleiben sollen. Aber ja, es ist, wie du sagst, Beschweren auf hohem Niveau.
Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, man wird einfach wieder so ein bisschen flexibler und lernt das auch nochmal zu schätzen, dass man früher einfach so ein bisschen einfacher, ja, eigentlich von A nach B geflogen ist. Und also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber also wird ja genauso sein. Dann kommt ja noch hinzu, dass man die ganzen PCR-Tests immer 6 Tage vorm Wettkampf und 3 Tage vorm Wettkampf machen muss. Die ganzen Covid-Tests und dann, also ich sag mal, kann man sich ja vorstellen, wenn man von Deutschland über Italien nach in die Emirate fliegt oder auch selbst jetzt vom Auto von Deutschland nach Frankreich, da gibt's immer viele, also ganz viel Papierkram, den man immer ausfüllen muss.
Ja.
Das ist schon echt nervig. Oder wenn ich jetzt überlege, dass ich am Samstag fahre ich wieder mal in Sanremo, ich komme irgendwie am Sonntag Nacht, Montag früh bin ich sozusagen wieder in Deutschland angekommen, dann überlegt man halt echt ganz genau so, okay, dann muss ich den Covid-Test machen, dann muss ich den nächsten machen, dann muss ich das noch ausfüllen, dass ich dann wieder einreise. Und also es kommt auf jeden Fall viel mehr auf einen zu, wenn man so eine Reise antritt, als es vorher noch der Fall war. Und gerade wenn man jetzt so viele Rennen hintereinander fährt, dann überschneidet sich da vieles. Und das wird dann schon manchmal, also ich habe immer so ein bisschen Panik, dass mir da was durchrutscht und ich da was vergesse.
Ja, es ist halt so auch die größte Herausforderung, irgendwie rauszufinden, welches Land möchte was. Also wer ist zufrieden mit einem Rapid-Test, wer mit einem PCR-Test dafür 48 Stunden als sein 72 Stunden. Also es kann halt sein, man reist nach Frankreich ein und es funktioniert, aber in Italien kommt man dann mit dem Test nicht weiter, weil er dann zu alt ist. Deshalb ist da, tun mir auch unsere sportlichen Leiter ein bisschen leid, weil die das ja alles im Hintergrund eigentlich auch organisieren und im Auge haben. Und die haben halt neben der ganzen Orga, die es ja sonst auch schon gibt, deutlich mehr zu tun und müssen da noch halb Laboratoriumsmitarbeiter sein und die PCR-Tests im Blick haben. Ich bin zum Beispiel heute jetzt doppelt getestet. Also wir haben heute den normalen PCR-Test gemacht und dann den Rapid-Test für das Rennen morgen. Aber es ist auch eigentlich beeindruckend zu sehen, wie die Länder das unterschiedlich handhaben. Also ich war tatsächlich sehr beeindruckt von Belgien. Wenn man hier mit dem Zug einreist oder mit dem Flugzeug oder mit dem Boot oder mit dem Bus, dann muss man so eine Passenger-Locator-Form ausfüllen. Und da habe ich dann tatsächlich sofort eine SMS bekommen, als ich eingereist bin nach Belgien, wie die Quarantänevorschriften sind, wann ich mich testen lassen darf. Habe dann zusätzlich noch mal eine E-Mail bekommen mit einem offiziellen Brief, den ich bei meinem Arbeitgeber vorlegen kann, dass ich jetzt in Quarantäne bin. Dann haben die mich 3-mal angerufen, um zu fragen, ob ich Symptome habe, wie es mir geht, ob ich mich an die Quarantäne halte, ob ich schon einen Termin für den Test ausgemacht habe. Also wirklich interessant zu sehen, dass Belgien da richtig auf Zack ist und hinterher ist. Und ich war tatsächlich sehr positiv beeindruckt von der Arbeit, der Nachverfolgung, die die hier betreiben.
Na krass, also dann kommt das eh nicht auf mich zu, wenn ich bald Klassiker fahre.
Ja, aber definitiv. Aber du wirst wahrscheinlich mit dem Auto hierher fahren, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja, ich bin im Auto.
dann musst du nett machen. Ja. Reicht dir dann so ein Sworn Statement, das du mit dir rumträgst. Da musst du die Passenger Locator Form mit ausfüllen.
Alles klar. Nee, aber lass uns doch mal zu den Rennern kommen. Du hast ja schon auf jeden Fall sehr klangreiche Rennen bestritten, also Omloped Newsblatt, Strade Bianca zum Beispiel. Wie würdest du deine Saison bis jetzt beschreiben? Wie ist es beim neuen Team? Wie laufen die Beine nach dem Winter? Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge darüber geredet, dass wir beide wieder viel aufs Swift gefahren sind, weil das Wetter halt nicht so gut war und wir nicht so viel im Trainingslager waren diesen Winter. Wie läuft's bei dir?
Ja, aktuell habe ich noch so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich kann sagen, meine Beine sind richtig gut und ich fühle mich richtig fit. Aber ich habe leider auch gemerkt, dass mir der Sturz doch noch irgendwie so im Hinterkopf rumschwirrt und dass ich einfach noch nicht so richtig frei bin, mich im Peloton zu bewegen und mich dann doch beim Positionieren ein bisschen schwerer tue. Was natürlich jetzt gerade bei den Klassikern und jetzt bei diesen kleineren Rennen in Belgien, wo es dann halt wirklich rechts, links, Kopfsteinpflaster, bergauf, bergab. Da ist halt das Positionieren eigentlich essentiell. Und ich merke halt, ich kann einfach aktuell noch nicht ganz so reinhalten, wie das vorher geklappt hat, weil ich sehe was im Augenwinkel und werde doch sehr nervös. Also ich bin deutlich schreckhafter einfach noch. Ich ziehe auch früher und kräftiger an der Bremse als sonst. Da muss ich, glaube ich, einfach jetzt mit der mit der Rennroutine noch so ein bisschen furchtloser werden. Es hat jetzt am Sonntag schon deutlich besser geklappt. Da war ich dann auch das erste Mal so wirklich befreit oder halbwegs befreit beim Rennen. Aber ja, ich glaube, ich muss mich noch so ein bisschen eingrooven und wieder so die Sicherheit zurückfinden. Aber ich denke, das wird eben mit den Rennen kommen. Und mit der Form bin ich absolut zufrieden. Deshalb, wenn die Form stimmt, würde ich sagen, zieht der Rest noch nach. Und da ich jetzt auch ein gutes Rennprogramm habe, also ich fahre jetzt einfach viele Rennen, dadurch, dass wir ein kleinerer Kader sind, jetzt habe ich ja fast jede Woche 2 bis 3 Rennen, denke ich, wird es halt auch schnell gehen, dass ich wieder reinfinde und mich wieder wohlfühle im Peloton.
Also freut mich erstmal zu hören, dass die Beine laufen. Das ist ja erstmal eigentlich das Wichtigste. Wie du gesagt hast, ich glaube, an dem anderen kann man arbeiten. Und hast du eigentlich, wenn wir schon mal drüber reden, hast du mal mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet? Weil das kann ja schon auch helfen.
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Steht aber sozusagen auf meiner Agenda. Vor allem jetzt, wo ich eben gemerkt habe, dass es ein Problem darstellt und dass ich den Stutz noch nicht ganz aus dem Kopf raus habe, habe ich tatsächlich überlegt, ob ich da das mal in Angriff nehmen soll und es einfach mal probieren soll, weil ich glaube, die mentale Komponente ist gerade bei mir so ein bisschen der größte Faktor, an dem ich arbeiten kann. Also einfach so Selbstvertrauen und an sich selber glauben, fällt mir, glaube ich, manchmal schwer. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das würde jetzt auch hier wahrscheinlich zu weit führen. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, das mit jemandem vielleicht mal ein bisschen zu ergründen und positive Gedanken in einem Rennen zu behalten. Also mir fällt es total schwer, wenn ich zum Beispiel einmal meine Position nicht habe, an einer Stelle, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt in Position sein, dann fange ich halt an, mich total in so Negativgedanken zu verlieren. Und ich habe dann halt wirklich im Rennen so Gedanken wie, ich mache mich hier lächerlich, was mache ich hier eigentlich? Ich sollte nach einem Auflösungsvertrag fragen. Sowas. Und es hilft halt nicht wirklich, wenn man jetzt gerade all out gehen will und sich wieder seine Position erkämpfen vorne, wenn man so negative Gedanken hat. Und ich glaube, ich muss einfach so ein bisschen daran arbeiten, dass ich positiv bleibe und dass ich mir auch Fehler erlaube und dass ich dann halt nicht an einem Fehler verzweifle und in so eine Negativspirale dann abrutsche.
Das hört sich auf jeden Fall an, als wenn du, glaube ich, dich ein Mentaltrainer nochmal oder Mentaltrainerin da echt gut pushen könnte.
Aber hast du denn solche Gedanken oder geht, kannst du das nachvollziehen oder geht dir das gar nicht so?
Doch, also ich wollte gerade sagen, dass jetzt da, wo du auch gefahren bist, Omnipit Newsblatt und Strade Bianche sind ja beides so Klassiker. Da kommt es natürlich extremst auf die Position an, wo man fährt, dass man in die wichtigen Sektoren vom Rennen einfach vorne reinfährt. Und dann kann ich das auch nachvollziehen, weil das ist halt wirklich, in den meisten Szenarien ist es halt wirklich so, dass du in den Sektor reinfährst und halt eigentlich wirklich ab Position 30 halt keine Chance mehr hast. Und das ist halt dann einfach sehr frustrierend, wenn man eigentlich schon 500-600 Meter vorher weiß, okay, das werde ich jetzt nicht mehr gerade biegen können hier. Blöd, dass jetzt eigentlich sozusagen hier mir gerade ein Fehler unterläuft, der, wenn die vorne jetzt durchziehen, das Rennen entscheiden könnte. Also dann kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich da total Druck macht und so. Das habe ich natürlich auch. Aber trotzdem muss ich bei mir sagen, dass die Erfahrung da mittlerweile eine große Rolle spielt. Das hatte ich deutlich extremer, als ich jünger war. Und da war es auch noch so, dass natürlich, wenn man dann eh schon denkt, okay, ich bin jetzt nicht der Stärkste hier im Feld, jetzt muss ich extra schlau fahren und extra gut Position haben, dass man dann noch umso mehr darauf achtet und wenn es dann halt nicht klappt, dass es einfach umso frustrierender ist. Aber mittlerweile, natürlich weiß ich auch noch in den entscheidenden Szenen, hey, da musst du jetzt eigentlich da sein. Aber gerade wenn man wirklich viele Sprints fährt, viele Leadouts, dann gewöhnt man sich irgendwie so ein bisschen an diese Stresssituation und man gewöhnt sich auch wirklich daran, instinktiv die bessere Entscheidung zu treffen. Ich sage nicht immer die richtige, aber zumindest eine, die einen einigermaßen da rausbringt, wo man sein sollte. Ja. Und deswegen habe ich schon für mich das Gefühl, dass wenn ich wirklich in Position sein will, dann schaffe ich das auch meistens. Nicht immer, immer geht aber auch nicht. Und aber trotzdem ist es bei mir auch oft noch so, also ich sag mal so, dass ich weiß eigentlich ganz oft, jetzt müsste ich in Position gehen, denke mir aber so, ja gut, aber höchstwahrscheinlich passiert da doch nichts. So, weißt du? Und bin dann manchmal, glaube ich, zu relaxed oder zum Beispiel auf einer Bergetappe oder so, weiß ich, okay, jetzt müsste ich eigentlich nochmal auf dem letzten Kilometer vom Berg versuchen, irgendwie ein bisschen fortzufahren, weil die Abfahrt ja sehr technisch ist. Und dann bin ich aber einfach nicht bereit, den Effort zu machen, weil ich mir dann halt wieder denke, ja gut, einen Berg später bin ich jetzt eh abgehangen. Was soll ich jetzt hier sozusagen so einen Aufwand machen, um dann im Endeffekt 2 Minuten vorher am Ziel zu sein? Das kann ich mir auch sparen. Also ich glaube, dass ich da manchmal dann so ein bisschen zu
lapidar
bin. Ja, einfach den ich gehe dann einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Ein bisschen zu faul manchmal in gewissen Rennsituationen. Das glaube ich kann man schon sagen. Aber das ist eigentlich nur bei den Rennen der Fall, wo ich ja weiß, dass das Finale eh nichts für mich ist oder so. Also bei dem Klassiker ist das natürlich nicht so. Wenn du jetzt weißt, Klassiker, dann bist du heiß oder in der Sprintvorbereitung auch.
Ja. Ich denke, was du sagst, Erfahrung wird viel ausmachen. Und ich erwarte jetzt dann irgendwie doch von mir, dass ich jetzt mehr Erfahrung habe, aber habe dann jetzt auch nochmal nachgeschaut. Und ich glaube, Omloop war jetzt insgesamt mein 4. Klassiker, den ich gefahren bin. Also so richtig, weil im 1. Jahr bin ich gar keine gefahren. Dann im 2. Jahr bin ich, glaube ich, einen gefahren oder 2. Und dann letztes Jahr bin ich auch Omloop gefahren. Dann kam der Lockdown. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht super erfahren. Und glaube, ich muss da mir auch einfach noch ein bisschen eingestehen, dass ich da vielleicht noch Nachsehen habe zu Fahrerinnen, die sowas halt einfach schon seit 10, 15 Jahren jedes Jahr mehrfach gemacht haben. Aber ich weiß gar nicht, um mal das Verständnis vielleicht bei den Hörern, die jetzt noch keinen Klassiker gefahren sind oder kein belgisches Rennen, um dafür Verständnis zu sorgen, wovon wir eigentlich genau sprechen. Also ich einmal am Beispiel Omloop. Es gibt halt eine Stelle eigentlich, die jedes Mal rennentscheidend ist, ist der Molenberg. Und da kommt man von der breiten Straße in einen Kopfsteinpflasteranstieg, der nur sehr kurz ist, aber es passen eigentlich maximal 2 Fahrer nebeneinander. Das heißt, wenn man da mit einem kompletten Peloton angerauscht bekommt, mit einer hohen Geschwindigkeit, dann hat man so diesen Effekt von einem Stopfen und die ersten kommen durch und dahinter staut sich's und an der hintersten Stelle steht man halt einfach und fängt eigentlich bei 0 km/h an, in diesen Berg zu starten. Das heißt, die vorne mit Vollspeed reinfahren, die sind halt einfach weg. Und meistens gibt es da auch dann den Bruch im Rennen, zumindest bei uns Frauen auf jeden Fall. Und da davor eigentlich schon relativ technische Abschnitte sind, mit viel Kopfsteinpflaster, mit ein paar von den kürzeren Anstiegen, weiß man, dass man aus dem Anstieg aus Udenade, da muss man vorne sein, dann geht es nämlich links weg und ab da ist eigentlich das Feld wahrscheinlich auf so eine Strecke von ungefähr 200 Metern einzeln aufgereiht und man weiß halt einfach, wenn man da hinten hängt, wird man bis zum Molenberg eigentlich nicht mehr vorkommen und deshalb weiß man, entweder ich bin an der Stelle vorne oder das Rennen hat sich so gut wie erledigt für mich. Außer ich heiße vielleicht Annemiek van Vleuten, weil die war zum Beispiel neben mir in dieser Längskurve, wo ich dachte, okay, das war es jetzt hier eigentlich. Und die stand halt einfach aber solo vorgefahren und hat dann einfach eine Lizzie Deignan von ihrem Hinterrad weggefahren. Aber das sind dann halt einfach so Ausnahmeathleten, die sowas hinbekommen. Aber ich sag mal, durchschnittlich schafft man das dann nicht unbedingt. Und das ist so die Problematik auch mit diesem Positionieren, warum es einfach so wichtig ist, in entscheidenden Momenten vorne zu sein, weil man sonst halt vorne fährt man mit 40 weiter und hinten steht man halt einfach für ein paar Sekunden mit 0. Und deshalb glaube ich, um einfach mal ein Verständnis dafür herzustellen, was wir da genau meinen, als kleines Beispiel.
Ja, aber das Problem ist, finde ich immer, dass man das eigentlich niemandem so wirklich verständlich machen kann, auch wenn man Fernsehen schaut. Man sieht halt einfach wirklich nicht, wie krass es da zur Sache geht. Also wenn man nicht selber mal im Feld gefahren ist und solche Situationen mitgemacht hat, dann kann man das, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehen, weil es ist eigentlich, oder es würden noch viel mehr Stürze passieren. Zum Glück passiert das nicht, weil wir eigentlich alle ganz gut Radfahren können, aber ganz viele Situationen vor so einer engen Stelle sind halt immer wirklich haarsträubend
Ja.
Und man merkt halt wirklich so, wirklich wie einfach jedem so ein bisschen der Druck und die Panik im Gesicht, ins Gesicht geschrieben ist. Da muss man sich vorstellen, jeder hat noch irgendwie so den sportlichen Leiter oder die sportliche Leiterin im Ohr, die einen anschreit, ja, da müsst ihr jetzt vorne sein, noch 2 Kilometer, noch 1 Kilometer. Und ja, also so im Endeffekt ist das wirklich mit einem Kampf zu vergleichen, weil, wie du gesagt hast, da rollen halt irgendwie 120 Menschen zusammen auf eine Kurve und alle 120 wissen, okay, ich muss am besten unter den besten 10 da langfahren. Aber ja, 110 werden es halt nicht schaffen, so. Und ja. Deswegen ist da wirklich, wird da wie ein Sprint gefahren und Ellbogen werden ausgefahren, Panik herrscht, es wird viel rumgeschrien. Das sind auf jeden Fall wirklich absolute Stressmomente, die man da durchmacht.
Ja, und der Selbsterhaltungstrieb, den muss man da so ein bisschen ausschalten, glaube ich. Weil ansonsten hält man halt einfach nicht rein. Und es ist dann auch, man hat halt auch diesen Waschmaschinen-Effekt, dass selbst wenn man, also gestern hatte ich zum Beispiel einmal, wir sind bei dem, in Oettingen sind wir 10 Runden gefahren. Und dann ging es immer von einer breiten Straße in eine sehr schmale Allee, die dann auf Kopfsteinpflaster geführt hat. Und es war halt, jedes Mal war diese Kurve eben krass umkämpft. Und ich war zum Beispiel 500 Meter vor der Kurve komplett vorne. Und dann geht es aber einfach, kommen auf einmal links Leute vorbei und die ziehen später an der Bremse. Und dann bist du auf einmal, verlierst 50 Positionen auf 500 Metern und bist halt einfach doch nicht mehr so gut positioniert, wie du eigentlich dachtest. Also es geht halt auch relativ schnell. Man darf halt eigentlich auch nie unaufmerksam sein. Man muss halt sofort hochbeschleunigen, wenn man sieht, von rechts kommt irgendwas. Ja, ist halt tatsächlich, ja, wie du gesagt hast, ein richtiger Kampf. Und da darf man halt nie schlafen.
Ja, ja, und wie gesagt, du bist jetzt schon einige Rennen gefahren. Wie lief das von den Ergebnissen her? Lass uns mal ein bisschen ergebnisorientierter quatschen. Wie hat dein Team abgeschnitten? Gab es da schon erfolgreiche Ergebnisse, die man verkünden kann?
Ja, also ich würde sagen, wir haben eine Fahrerin dabei, die ist jetzt in ihrem zweiten Jahr und die ist ein absolutes Tier. Kristen Faulkner, eine Amerikanerin, die ist letztes Jahr auch bei ihrem allerersten europäischen Rennen, hat ja einfach mal eine Etappe gewonnen bei der Ardèche-Rundfahrt, was eine der härtesten Rundfahrten, würde ich sagen, für die Frauen. Und die ist jetzt in Oettingen Vierte geworden, hinter Elisa Balsamo, Jolien Dore und Marianne Voss, also 3 Fahrerinnen, gegen die man absolut verlieren kann. Darunter, wer sie nicht kennt, Elisa Balsamo hat die U23-Europameisterschaft letztes Jahr gewonnen. Jolien Dore ist ehemalige belgische Meisterin und hat einige Siege auf ihren Palmares. Und ja, Marianne Voss, ich glaube, da muss man nichts sagen. Also gegen die kann man tatsächlich mal verlieren. Deshalb, also für eine noch relativ unerfahrene Fahrerin, sehr beeindruckend, was sie hier abliefert, weil sie hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, was ihre Bike-Handling-Skills angehen, aber sie hat halt null Angst und das hilft ihr halt. Sie ist halt eigentlich trotzdem immer relativ gut positioniert, obwohl ich es eigentlich nicht erwartet hätte und dann ist sie halt einfach überstark. Deshalb 4. jetzt in Oettingen, 16. in Strade Bianche, was ich auch schon sehr beeindruckend fand. Und deshalb können wir uns als kleineres Team, glaube ich, bisher gar nicht beklagen. Es läuft auf jeden Fall an. Und ich glaube, gestern, am Sonntag, meine ich, war auch so das erste Rennen, wo es für uns alle eigentlich gut lief. Und wir uns das erste Mal so richtig frei bewegen konnten und uns wieder eingegroovt hatten. Deshalb freue ich mich jetzt auf jeden Fall auf alle Rennen, die da kommen. Und unsere absoluten Topfahrerin Sarah Gigante und Lauren Stevens, die sind aktuell in Italien und warten sozusagen auf den Rest des Kaders für Binder. Und ich denke, von denen können wir auch auf jeden Fall noch einiges erwarten, gerade in den Ardennen dann und wenn die Rennen dann schwerer werden. Und auch Gent zum Beispiel war Lauren letztes Jahr 6. und in der Spitzengruppe. Deshalb, ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Aber ich würde sagen, es läuft auf jeden Fall schon mal gut an. Und ich glaube, von Kristen, den Namen kann man sich merken, Kristen Faulkner, kann man noch einiges erwarten.
Alles klar. Hört sich doch gut an. Gerade für ein junges amerikanisches Team ist es erstmal auch gar nicht so leicht, Fuß zu fassen bei den ganzen etablierten Rennen in Europa. Aber ja, freue ich mich. Die haben ja mit dir auch eine eine der erfahreneren dabei, sag ich mal, zumindest vom Alter her.
Und ja, ich bin auch jetzt tatsächlich, weil ich jetzt hier zu den Erfahrenen zähle, bin ich jetzt hier häufig hier Team-Captain in einer Rolle, in die ich mich jetzt auch, Road-Captain in einer Rolle, in die ich mich jetzt auch so langsam erstmal rantasten muss, auf einmal die Ansagen zu machen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall cool für mich, mich auch nochmal weiterzuentwickeln als Fahrerin und einfach eine neue Rolle zu bekommen und einzugehen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn alles aktuell alles anders ist. Aber ich kann natürlich auch teilweise nicht sagen, ob das jetzt eben an der Pandemie liegt oder ob das am Teamwechsel liegt, dass einfach jetzt dieses Jahr vieles deutlich anders ist. Aber jetzt erstmal zu dir, weil ich habe jetzt, glaube ich, genug erzählt von meinen Rennen.
Ist gut.
Wie läuft es bei dir? Was machen die Beine und wie müde bist du nach Paris-Nizza?
Also nach Paris-Nizza verbunden mit der Rückreise im Auto. Direkt nach dem Rennen bin ich auf jeden Fall gut Matsche momentan noch. Also wirklich ordentlich kaputt. Aber ja, ich kann eigentlich sagen, dass ich jetzt mit den ersten 15 Renntagen der Saison schon zufrieden bin und einen deutlichen Trend von der Form nach oben erkennbar ist, was ich mir aber eigentlich schon gedacht habe. Also man muss dazu sagen, die UAE-Tour, da habe ich mir keine großen Sorgen vorher gemacht, weil die mir vom Profil sehr entgegenkommt, meistens flach und Windkante fahren kann ich auch ganz gut. Und die beiden Bergankünfte, da fährt man einfach den letzten paar Kilometer berghoch. Das heißt, da mache ich mir keine Sorgen. Vor Paris-Nizza war das jetzt schon ein bisschen anders. Ich bin in meiner Karriere ganz oft Tirreno-Adriatico gefahren, aber noch nie Paris-Nizza. Und Paris-Nizza ist irgendwie schon so ein Rennen, wo man die eine oder andere verrückte Story oder anstrengende Story gehört hat. Ist ja prädestiniert für die Windkantenetappen eigentlich am Anfang der Rundfahrt und dann immer mit einem schweren Bergfinale in Nizza. Deswegen war ich da schon ein bisschen aufgeregt davor und kann aber sagen, also ich meine, also jetzt um auf die Ergebnisse zu sprechen zu kommen, glaube ich, kann man sagen, dass wir noch ein bisschen in der Findungsphase sind mit unserem Sprintzug. Also bei der UAE-Tour muss man einfach sagen, da waren wir in Optimalbesetzung unterwegs mit Alex Dowsett, Matthias Brändle, meiner Wenigkeit und dann ganz hinten dran fährt dann natürlich André als Sprinter. Ja. Und da hat man gesehen, dass wir uns von Sprint zu Sprint eigentlich gesteigert haben. Wir sind 12. geworden, im ersten Sprint dann 8. und dann 6. Der Trend ging nach oben, auch von unserer Performance her waren wir eine der wenigen Teams, die eigentlich das Finale so ein bisschen in die Hand nehmen konnten. Hat aber zu besseren Ergebnissen einfach gefehlt, weil wir manchmal das mit dem Timing noch nicht super hinbekommen haben oder auch das nötige Glück manchmal gefehlt hat und sind dann dementsprechend aber eigentlich schon mit einem positiven Trend nach Paris-Nizza gefahren. Und bei Paris-Nizza lief es halt auch ähnlich, sag ich mal. Wir sind, glaube ich, in den 3 Sprints jedes Mal 9. oder 10. geworden, also wir waren immer in den Top 10, aber wenn man ehrlich ist, wollen wir schon mindestens Top 5, Top 3 fahren oder vielleicht sogar, wenn mal alles passt, auch mal ein Rennen gewinnen. Von daher kann man jetzt sagen, dass wir mit der Ausbeute in Paris-Nizza nicht ganz zufrieden waren, aber allerdings trotzdem war es uns allen wichtig, da das Rennen zu Ende zu fahren, weil es einfach extrem wichtig ist für die Form ist, das in den Beinen zu haben. Und auch so mit der Stimmung im Team und mit der Performance, wie wir gefahren sind, waren wir, glaube ich, denke ich, auch zufrieden. Man darf halt aber auch nicht vergessen, dass jetzt dieses Jahr auch schon wieder eine andere Saison als normal ist. Also mittlerweile ist es ja schon fast spät, wenn man halt erst Ende Februar und Anfang März dann die ersten Rennen fährt, weil vorher alles ausgefallen ist. Also die ganzen rein richtigen Vorbereitungsrennen waren weg. Das heißt, jetzt ist wirklich so die absolute Weltspitze aufeinander getroffen, direkt in den ersten Rennen. Und was auch ehrlicherweise ein bisschen, wie soll man sagen, oder mich positiver stimmt, ist, dass man halt einfach sagen muss, dass es eigentlich ein gewohntes Bild ist, aber dass halt gerade Sam Bennett mit Quickstep, wirklich ja alle anderen im Sprint momentan, die fahren uns ein bisschen an die Wand. Und es ist eigentlich eher frustrierender, wenn jeder einen Sprint gewinnt, außer das Team, wofür du fährst. Aber jetzt gerade sieht man einfach, dass Sam in einer absoluten Topform schon ist und auch Quickstep. Und eigentlich beißen sich ja alle anderen Sprinter so ein bisschen die Zähne an dem aus. Von daher kann man dann besser damit leben.
Das hat dein Papa doch auch bei Höllentor gesagt. Wenn immer der Gleiche gewinnt, dann ist es leichter zu ertragen, als wenn immer ein anderer gewinnt, weil dann weiß man einfach, der ist einfach besser.
Ja, ist auch so. Aber was mir trotzdem auf jeden Fall aufgefallen ist, ist jetzt in Paris-Nizza, dass es für mich, zumindest bei uns jetzt, bei den Männern, wirklich, ich weiß nicht, kannst du ja gleich mal relaten, wie das bei euch Frauen ist, aber es wird von Jahr zu Jahr irgendwie schneller gefühlt. Also ja. Es ist echt Wahnsinn, wenn ich sehe, ich kann auch gleich gerne mal ein paar Werte droppen, dass ich wirklich jetzt am Schlusswochenende in Paris-Nizza, würde ich wirklich behaupten, dass ich schon in sehr guter Form war und auch gut durch die Berge gekommen bin. Und die Werte, die ich da gefahren bin, auch gehören auf jeden Fall zu den besseren, wenn nicht den besten meiner Karriere. Und es ist trotzdem krass zu sehen, dass es halt, ich meine, auf einer Bergetappe erwartet man jetzt von mir auch nicht, dass ich vorne ankomme, aber trotzdem im Vergleich zu vielen anderen im Feld ist es schon verrückt zu sehen, dass das dann doch nicht reicht, um besser abzuschneiden. Und ich bin bei der vorletzten Etappe, das wurde ja ein bisschen abgeändert, wegen auch durch die Corona-Regularien in Frankreich, sind wir nicht in Nizza wirklich gefahren, sondern immer so in den Bergen davor. Die eine Bergetappe war, glaube ich, 120 Kilometer mit, ich glaube, 3000 Höhenmetern, und die letzte Etappe war, glaube ich, 90 Kilometer mit 1700 Höhenmetern. Also beides relativ kurze Etappen, aber dementsprechend umso intensiver. Und auf der Samstagsetappe hatte ich, glaube ich, 4 Stunden mit 285 Durchschnittswatt und irgendwie 320 Normalized Power und 5 und 10 Minuten Werte, alles so Richtung 450 und mehr. Und die Schlussetappe, die 90 Kilometer Etappe, die war so, glaube ich, 2,5 Stunden, und da hatte ich 310 Durchschnittswatt und 350 Normalized Power. Und also ich war bis 12 Kilometer vom Ziel noch dabei und verliere dann auf 12 Kilometer noch 7 Minuten zum Ziel.
Ja.
Und also das war wirklich so ein Moment auch für mich, wo ich auch mit André und so im Auto saß, und wir haben da viel drüber geredet, dass es einfach verrückt ist zu sehen, wie, in welche Richtung sich das momentan entwickelt, weil ich bin noch nie vorher über 2,5 Stunden 310 Watt im Schnitt gefahren und 350 Watt Normalized Power. Und ich bin halt wirklich nur im Feld mitgefahren. Da, ich habe keine Sekunde daran gedacht, zu attackieren oder irgendwas. Ja. Und habe meistens nur in der Reihe gehangen und die Kilometer gezählt, bis es dann vorbei ist, hoffentlich. Und Paris-Nizza war viel Leiden. Und es ist auf jeden Fall krass, wie schnell gefahren wird momentan. Und wenn man dann nach Paris-Nizza rüber guckt und man sieht so ein bisschen, was Mathieu van der Poel und Wout van Aert und Pogacar und Alaphilippe, wie die fahren ja nochmal eine andere Liga, dann ist es schon ein bisschen resignierend momentan. Also auch jetzt, ich freue mich total, Richtung Klassiker zu gehen und die Klassiker da zu fahren, aber ja, wenn man ehrlich zu sich selber ist, weiß man halt, dass man da jetzt nicht hinfährt, um ein Rennen zu gewinnen, oder ja, realistisch fährt man nicht mal mehr ums Podium mit, weil die Fahrer halt so von einem anderen Stern sind, momentan, wie die fahren. Das ist halt für die meisten Fahrer wirklich nur um die Top 10 geht. Und das ist halt schon ein bisschen frustrierend auf der anderen Seite auch, dass andere Fahrer da so viel besser sind. Und da fragt man sich natürlich schon auch, wenn man eigentlich von sich selber denkt, dass man vieles richtig gemacht hat, beziehungsweise auch gut in Form ist, wie es sein kann, dass es dann andere Fahrer doch noch so viel besser sind. Also es ist gerade, ich komme damit klar. Ich lache da auch öfter drüber mit viel Galgenhumor, wer mich kennt so. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist es schon auch gerade für viele Profis eine scheiß Zeit, um Profi zu sein, weil die anderen Fahrer sind halt, also die eben genannten, sind halt so viel, viel besser als die meisten anderen, die in der World Tour fahren. Das ist halt
wirklich, es ist irgendwie ganz interessant.
Man ist halt ein Darsteller. Man ist ein Darsteller einfach nur noch.
Ja, es ist ganz interessant, als Frauenprofi jetzt die Männerrennen zu schauen, weil ich sag mal, bei den Frauen war es ja die letzten Jahre eigentlich auch immer so, dass es halt wenige gab, die alles dominiert haben, und das ist jetzt bei den Männern halt auch so. Ich würde aber grundsätzlich auch sagen, dass bei uns eben gerade durch die neuen Worldtour-Strukturen, dass man halt schon einfach große Unterschiede, glaube ich, auch im Aufbau der Teams und in den Möglichkeiten, die die Teams haben, halt auch den Fahrern die Möglichkeit geben, sich eben vollständig auf den Sport zu konzentrieren, dass eben das Gefälle eben noch trotzdem riesig ist und dass es dadurch aber halt auch, dass die Anzahl der Worldtour-Teams steigt und dass auch immer mehr Fahrerinnen in den kleineren Teams eben trotzdem genug Geld verdienen, um sich vollständig auf den Sport zu konzentrieren, dass es trotzdem eben alles schneller wird, dass jeder stärker wird. Das Einzige jetzt bei den Rennen, die wir bisher gefahren sind, ich finde, bei den Klassikern ist es immer schwierig, weil es eben nicht rein um die Power geht, sondern weil eben das Positionieren so entscheidend ist, dass man halt sagen kann, die erfahrenen Leute und auch oft eben die Belgier, Holländer, die wissen einfach, wie man die Rennen fährt und die können vielleicht dann auch im Schnitt, haben die vielleicht 30, 40 Watt weniger und fahren trotzdem vorne rein, eben weil sie immer an der richtigen Stelle um die Kurve gefahren sind. Deshalb kann ich es jetzt rein an den Werten noch gar nicht so festmachen, weil ich finde, das zeigt sich dann eher bei Rennen, die weniger technisch, weniger Positionskampf, sondern wo es dann halt einfach wirklich am Berg ausgefahren wird. Da zeigt sich dann eher, wie die Zahlen sind und ob es noch schneller geworden ist.
Ja, also, ja, nee, hast du recht. Ich meine, bei euch war es ja auch mit Marianne Voss und jetzt Anne van der Breggen, Annemiek van Vleuten, gerade die Holländerin, die fahren ja auch ähnlich wie bei uns halt Van Aert und Van der Poel.
Genau.
Es ist halt aber krass halt zu sehen, wie die halt, ich meine, die letzte Folge haben wir aufgenommen, da war gerade die Cross-WM, da im Cross, ich bin halt noch nie Cross gefahren, da schaue ich mir das an und freue mich auf das Duell in dem Sinne, aber es ist dann natürlich schon krass, wenn man dann sieht, wie nahtlos die eigentlich in den Straßenradsport wieder übergehen und auch bei uns alles dominieren, als Straßenprofis. Aber gut, Was waren da noch so für Rennen seit der letzten Folge? Wie gesagt, letzte Folge war Ende Januar. Da fing die Saison ja gerade so richtig an. Bei den Rennen, wo ich mitgefahren bin, UAE Tour haben wir gerade schon besprochen, hat Sam Bennett auf jeden Fall die Sprints dominiert, ebenso bei Paris-Nizza. Ja. Tadej Pogacar gewinnt die Gesamtwertung in der UAE Tour.
Aber Wout van Aert zeigt, dass er auch jetzt langsam GC-Fahrer ist.
Ja, das ist auch krass. Ne? Also ich habe, glaube ich, gestern gelesen, dass, glaube ich, der 8. Platz bei der Gesamtwertung war sein schlechtestes Ergebnis bis jetzt dieses Jahr. Ja. Das ist auch Wahnsinn. Und also man kann auf jeden Fall sagen, bei uns dominieren die eben genannten Fahrer. Also ich glaube, Alaphilippe, Van der Poel und Van Aert vor allen Dingen, die haben Tirreno Adriatico gefühlt alleine gefahren. Positiv natürlich noch anzumerken von meiner Seite aus, dass Mathias Schmidt, unser junger Däne, eine Ausreißer-Coup gelandet hat. Der konnte da eine Etappe gewinnen.
Etappe 6 gewonnen, ja.
Genau, deswegen haben wir jetzt schon 2 Saisonsiege, deswegen ist, glaube ich, das Team bei uns ganz happy auch.
Nachdem er ja schon sehr beeindruckend auch solo weg war.
Ja, auf jeden Fall. Das war, also der hatte aber schon immer Talent, der war schon immer stark. Ach übrigens, der hat dann auch seinen eigenen Podcast gestartet. Also wenn ihr Dänisch sprecht, könnt ihr auch da mal könnt ihr da auch gerne mal zuhören. Und waren das jetzt so die Highlights, was man so sagen kann. Ballerini ist, glaube ich, noch positiv zu erwähnen von Quickstep, der halt auch bei der Tour de Provence, glaube ich, schon 2 Etappen gewonnen hat und dann halt auch den Omloop Nieuwsblad sehr stark gewonnen hat. Und jetzt Tirreno Adriatico und Paris-Nizza gab es viel Cooles zu sehen. Ich kann vielleicht noch mal kurz, weil ich halt live dabei war, ich denke mal, das wird auch viele beschäftigen noch, das Finale der Paris-Nizza, muss man ja auch einfach Maximilian Schachmann gratulieren, zum zweiten Mal Paris-Nizza gewonnen zu haben, seinen Titel verteidigt zu haben. Glückwunsch an dieser Stelle, wirklich stark gefahren. Und ich war live dabei, wie Primoz Roglic zweimal gestürzt ist auf der letzten Etappe. Und beim ersten Mal haben wir noch gewartet oder hat das Feld auf ihn gewartet. Das Rennen wurde kurz neutralisiert, bis er wieder da war, was auch total fair war und eine schöne Geste. Als aber dann der zweite Sturz 20 Kilometer vom Ziel passiert ist, da habe ich auch selber ehrlicherweise gedacht, okay, so man kann ihn halt auch nicht ins Ziel tragen und man kann jetzt halt auch Bora und Astana sozusagen nicht böse sein, wenn die jetzt sagen, okay, beim ersten Mal haben wir gewartet, beim zweiten Mal fahren wir jetzt halt Finale, gerade wenn man 20 Kilometer vom Ziel ist. Und da kann ich aber sagen, das hat nicht so viel Spaß gemacht, da im Feld zu sein. Das war auf einmal richtig schnell. Vor allen Dingen war das halt so leicht berghoch. Und man muss halt sagen, dass die Fahrer, die vorne gefahren sind, die sind so ein bisschen hinterm Motorrad gefahren. Das heißt, das war vielleicht ein bisschen unfair. Da hatte Primoz dann keine Chance, so richtig zurückzukommen. Aber aus deutscher Sicht ist ja schön, dass Maximilian Schachmann das Ding wieder abgeschossen hat.
Definitiv. Und er war ja auch eigentlich immer da und war immer stark, also absolut verdient.
Völlig verdient, genau, völlig verdient. Also ich meine, Primoz Roglic hätte es genauso verdient gehabt, aber der hat sich halt zwei Fehler hinten raus geleistet und dann passiert halt sowas, das ist halt Radsport.
Ja. Ja, was bei den Frauen vielleicht noch hervorzuheben ist, die Healthy Aging Tour. Ich glaube, sonst war der Großteil der Rennen, die es bisher für uns Frauen gab, das sind die Rennen, die ich erwähnt habe, die ich gefahren bin. Ich glaube, so viel habe ich bisher noch gar nicht ausgelassen. Die Healthy Aging Tour war eine 3-Tages-Etappe, sind normalerweise 5. War jetzt ein bisschen verkürzt und eben auch alles unter Ausschluss von Publikum, deshalb immer auf, entweder aus einem Rennkurs in Assen, ein flaches Crit eigentlich, am zweiten Tag ein Zeitfahren am Deich, sehr, sehr windig, deshalb gab es da ein Verbot für Zeitfahrräder, weil tatsächlich, also wirklich Sturmwinde da auf dem Programm standen. Ellen van Dijk hat das Zeitfahren da absolut dominiert und damit dann auch sich den GC gesichert. Und die dritte Etappe war dann am Wamberg, auch auf einem, ich glaube, 6-Kilometer-Kurs, der normalerweise auch genutzt wird für die holländischen nationalen Meisterschaften. Und da hat Lonneke Uniken die Etappe gewonnen, aber Ellen van Dijk konnte sich den GC-Sieg eben sichern bei einem sehr harten Rennen. Also am Ende sind von allen Starterinnen 34 ins Ziel gekommen. Natürlich auch, weil auf einem so kurzen Kurs relativ schnell aussortiert wird. Aber es war auch ein extrem kaltes Rennen. Und ich glaube, einige sind da unterkühlt im Ziel angekommen und andere sind eben auch auf der Strecke geblieben, sage ich jetzt mal, und wurden aus dem Rennen genommen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen. Also wer sich es noch nicht angeschaut hat, das wurde bei Eurosport übertragen, die letzte Stunde vom Rennen. Und gerade auf der dritten und letzten Etappe, hat sich das Gesamtklassement in den letzten 40 Minuten, glaube ich, noch 6-mal geändert. Es gab unterschiedliche Attacken, unterschiedliche Szenarien. Also es war auf jeden Fall sehr spannend. Lisa Klein hat da auch eine tolle Show geliefert, muss man sagen. Für Canyon und für deutsche Fahrerinnen, würde ich sagen. Deshalb, also alle, die es noch nicht gesehen haben, können sich gern die dritte Etappe nochmal zu Gemüte führen. War ein cooles Rennen, definitiv.
Ja, also kann ich auch nur bestätigen. Ich habe da auch die Highlights mir mal angeschaut und war spannend. Ich glaube, sonst haben wir irgendwas Besonderes noch vergessen jetzt zu den Rennen, die Rundfahrten. Einige Rundfahrten haben jetzt schon stattgefunden und jetzt natürlich werfen die großen Klassiker ihre Schatten voraus. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen stehen jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen im Zeichen der Eintagesrennen. Und ich hoffe mal, wir haben jetzt kein Highlight renntechnisch vergessen.
Ich hoffe es auch nicht. Wenn nicht, werden wir es einfach nachliefern, weil wir uns wahrscheinlich ja schon bald wieder hören. Genauso wie wir auch unser für diese Folge geplantes Top 3 der Frauen-Trikots oder Trikots im Frauenpeloton erst bei der nächsten Folge nachliefern werden. Als kleine positive Aussicht auf die nächste Folge.
Genau, als Cliffhanger. Ich hatte bei Instagram gesehen, du hast ja noch nach Fragen, du hast Fragen gestellt und außerdem gab es natürlich auch noch mal warum wir den Podcast hier vor allen Dingen machen. Für uns wurde uns wieder ein Thema geliefert, Thema Preisgeld. Aber bevor wir das alles besprechen, würde ich vielleicht einmal kurz unseren Partner und Partner kann man sagen, vorstellen, der uns präsentiert. Das ist die Rose Bikes GmbH, also Rose Bikes. Und die unterstützen uns ja hier und wir wollten einfach nochmal kurz darauf hinweisen, was bei Rose momentan so abgeht. Wie in der letzten Folge schon, da hatten wir es ja schon erwähnt oder die Katze aus dem Sack gelassen, dass Rose in Köln einen Store aufmacht und ich glaube, das war rosebikes.de/karriere. Da sind noch einige Stellen frei, also wenn ihr Lust habt, da euch zu bewerben, schaut da mal vorbei, vielleicht gibt's da was für euch. Tanja, was ist noch so da los momentan?
Der Rose-Store in Köln hat jetzt auch eine offizielle Instagram-Seite. Rose-Store-Köln. Und ich erwähne dies, denn ich bin der erste Follower. Ich habe es auch dokumentiert und werde es vielleicht später in meiner Insta-Story hervorheben. Also, falls ihr eine Seite sucht, der ihr folgen könnt, folgt Rose-Store-Köln.
Ja, dann muss man wirklich sagen, finde ich das ganz cool, wie die das machen. Denn Rose muss leider die Preise erhöhen, aber sie gestalten das maximal transparent. Bis zum 25.03., also bis zum 25. März, jetzt noch ein paar Tage, könnt ihr zu den ganz normalen Preisen oder den alten Preisen, sag ich mal, die Räder dort bestellen. Aber aufgrund verschiedener Faktoren, ich nenne sie einfach mal, das sind gestiegene Rohstoffpreise, damit auch gestiegene Komponentenpreise, hohe Frachtkosten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Markt rückwärts reagiert auf die Hypernachfrage, die einfach momentan herrscht. Muss Rose leider ein bisschen die Preise erhöhen bei den Rädern, macht das aber ja sehr transparent. Das wollten wir auch nochmal kurz erwähnen, glaube ich. Und vor allen Dingen kann man sagen, dass gleichzeitig mit der neuen Store-Eröffnung in Köln, die ja im Mai stattfinden wird, auch viele neue Produkte und neue Bikes bei Rose erhältlich sein werden. Also seid gespannt, ab Mai, wenn ihr da auf die Website geht oder im Shop vorbeikommt, werdet ihr viele coole neue Produkte sehen können. Und das wollten wir euch, glaube ich, einfach kurz mal anteasern und euch erläutern.
Genau. Und ich meine, absolut verständlich, dass ein Unternehmen wirtschaftlich handeln muss und wirtschaftlich funktioniert. Aber schön, dass sie damit so offen umgehen.
Ja, ja, finde ich auch gut. Und den letzten Satz finde ich auch ganz cool. Wir bringen neue, coole Produkte. Da muss sich der Markt warm anziehen. bin ich mal gespannt. Und ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeischauen im Store in Köln. Die haben mir auch sogar noch ein Bild geschickt letztens. Das war sehr witzig, wie ich 2005 war das, meine ich. Damals noch in der Rose Bike Town in Bocholt mit meinem Dad zusammen mein erstes Rad gekauft habe. Das kann ich vielleicht auch mal in die Story hauen, sozusagen related zu dem Podcast hier. Ist, glaube ich, ganz witzig.
Absolut. Du hast die Fragen schon angesprochen. Ich habe darum gebeten, dass Leute mir doch mal zukommen lassen, was sie so über dich erfahren möchten. Denn ich habe mir gedacht, alle, die mich nicht kennen, haben ja die Möglichkeit, nochmal die zwei Folgen mit mir anzuhören, um mich vielleicht ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber du bist ja immer nur Host und eigentlich weiß keiner was über dich, in Anführungsstrichen. Deshalb dachte ich, ich stelle mal ein paar Fragen und lass Leute Fragen stellen. Ich fange aber erst mit einer Frage an von mir. Und zwar, weil es ja auch im Hinblick darauf, wie es zu diesem Podcast ist, nicht uninteressant ist, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Weißt du denn noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Und wann wir das erste Mal gesprochen haben?
Ich meine, das müsste damals noch, als wir beides Canyon-Athleten waren, ich bei Katjuscha Alpecin und du halt bei Canyon Swam. Da gab es ja so einen Tag der offenen Tür, glaube ich, in Koblenz. Und dann warst du wohl, glaube ich, du wurdest verdonnert, da hinzugehen, genauso wie ich. Und um das mal nicht ganz so nett zu sagen. Und dann sind wir mit den Leuten dort, haben eine coole Runde gedreht in Koblenz. Und glaube ich, haben eine Autogrammstunde noch gehabt und hatten einfach einen schönen Tag da. Ich glaube, das war
noch,
da.
Weißt du noch, was das Erste war, was du zu mir gesagt hast?
Ich glaube, ich habe irgendwas über deine Waden gesagt.
Ja, exakt. Du hast gesagt, ob alle Leute in der Familie Erath solche Waden, so krasse Waden haben. Und mein Gedanke war einfach nur, was ist das für ein Typ eigentlich? Ich war...
Ist aber nett eigentlich. Ich will schon nett.
Ja,
das hört eine Frau gerne.
Absolut. Wenn man aufgewachsen ist und immer für seine muskulösen Waden Hohn und Spott empfangen hat, dann ist das auf jeden Fall die erste Aussage, die man hören möchte. Nein, aber du hast danach gerettet. Wir hatten nämlich eine gemeinsame Autogrammstunde noch. Und du kamst dann zurück und hattest irgendwie zwei Getränke geholt. Und ich dachte, du hast zwei Getränke für dich geholt. Und dann hast du mir einfach so kommentarlos die zweite Cola so rübergeschoben. Das fand ich dann tatsächlich sehr witzig.
So Gentleman, so kennt man mich.
Absoluter Gentleman. Aber ich war überrascht.
Ich kann mich sogar noch dran erinnern. Also so aufmerksam, Wahnsinn.
Ja, ich hätte auch eigentlich gedacht, dass du jetzt Tour of California sagen würdest und dass du den Tag bei Canyon ausgeblendet hast. Aber interessant, dass deine Erinnerung noch so gut ist. Die zweite Frage, die ich für dich habe, die kommt auf jeden Fall, weil also diese Nennung gab es mehrfach in unterschiedlichster Form. Die charmanteste Form war, kleiner Hinweis, lieber Rick, die Friseure haben wieder geöffnet. Und die Frage ist, wie lange sollen die Haare noch werden?
Boah, also momentan nerven die Kommentare mich noch so gar nicht. Also wenn das vielleicht irgendwann mal mehr wird. Anscheinend triggert das ja die Leute, die provoziert das so richtig, ne?
Und ich glaube auch, ja.
Mir ist sowieso aufgefallen, dass im Radsport, sobald man so ein bisschen anders ist, da wollen die Leute einen immer darauf hinweisen, wie man zu sein hat. Und deswegen mache ich es aus Prinzip, mache ich es erst recht nicht. Ja? Und ich bin mal gespannt. Also lustigerweise war ich schon beim Friseur zwischen UAE-Tour und Paris-Nizza. Wird, glaube ich, keiner gesehen haben, aber ich habe mir auch einfach nur, glaube ich, 1 oder 2 Zentimeter hinten die Spitzen schneiden lassen im Nacken, weil die halt extrem viel länger waren als alles andere. Weil ich halt auch zum Friseur gesagt habe, nö, ich mag meine langen Haare eigentlich. Ich würde die gerne so haben wie Bradley Cooper im Film A Star is Born, habe ich dem gesagt. Und hat er gesagt, dafür sind aber die Seiten noch nicht lang genug. Deswegen muss ich meine Seiten noch lang wachsen lassen. Und jetzt mache ich immer so einen Mittelscheitel schon. Und na, ich mag das. Man muss auch mal anders sein.
Trägst du denn mittlerweile Zopf unterm Helm?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei. Ich habe einen sozusagen für die Haare oben unterm Helm. Und den zweiten, der geht hinten raus. Und da kann man sich ja vorstellen, auch unter Radprofis kam auch schon der ein oder andere blöde Spruch. Aber ich sag's auch da wieder, das nervt mich noch nicht wirklich. Also für mich ist es so ein bisschen Neid. Die denken sich, Mann, ey, wisst ihr, während ich wieder beim Friseur war und wieder aussehe wie alle anderen Hanseln hier, hat der schon wieder sein eigenes Merkmal. Verdammt nochmal, ist das schlau.
Ja, vor allem, ich finde es tatsächlich gut, dass du die Problematik der Zopfaussparung am Helm jetzt am eigenen Leib eigentlich nachvollziehen kannst. Was nämlich als Frau sehr essentiell ist, dass man den Zopf irgendwie unterbekommt.
Ja, ist auch wirklich nicht so einfach.
Siehst du mal. Dann bleiben wir beim Thema Haare. Frage Nummer 3 war, epilieren, wachsen oder rasieren?
Weder noch, nichts von all dem. Ich habe ein... Es ist jetzt Werbung, aber ist mir egal. Ich habe diesen Philips One Blade Rasierer und der ist einfach super. Also
doch
der,
rasieren.
Das ist ein Trimmer. Eigentlich ist es ein Trimmer. Und der trimmt die Haare aber so auf nicht mal einen Millimeter. Das sieht eigentlich aus wie frisch rasiert, wenn man ehrlich ist. Also wenn man sozusagen am Bein herunterstreicht, dann fühlt es sich an wie frisch rasiert. Wenn man hochstreicht, also gegen den Strich, dann merkt man so minimale Stoppeln, aber das stört mich nicht.
Ist es im Windkanal getestet worden?
Nee, das auf keinen Fall. damit bin ich sehr zufrieden. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es bei mir den Grund hat, dass wenn ich zu oft rasiere und dann zu oft Massage habe, dass ich dann einfach so Rasierpickelchen bekomme, relativ viele. Und das hat mich halt einfach genervt, weil es juckt und halt auch nicht wirklich schön aussieht. Und ich bin wirklich, keine Ahnung, seit 4, 5 Jahren oder vor 4, 5 Jahren bin ich mal über den gestoßen. Und das ist eigentlich echt super. Also mit dem bin ich super happy, kann ich auch jedem da draußen empfehlen. So mache ich das.
Sag nochmal, wie er heißt, dein Rasierer?
One Blade.
Hervorragend. Also Tipp für alle Radfahrer,
die sich die Beine... Der kostet im DM, kostet der, weiß ich, 40, 50 Euro, glaube ich. Also das ist wirklich nicht viel. Also ich glaube, die Klingen sind relativ teuer, aber...
Ist ja meistens so, dass die Klinge dann...
20 Euro 2 oder so. Aber whatever, halt noch 3 Monate, so kann ich euch sagen. Wenn man sich nicht ganz oft die Beine rasiert wie ich, dann halten die schon ein Stück.
Sehr gut. Dann kommen wir zu einer Frage, die dich vielleicht anders als die Frage mit den Haaren mittlerweile nervt. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, noch nie eine Antwort von dir darauf gehört. Deshalb fand ich die Frage gut und dachte, ich stelle sie einfach mal. Wie gehst du mit dem Erfolgsdruck durch die Karriere deines Vaters um? Beeinflusst dich das irgendwie oder kannst du das ausklammern?
Nee, also also Vergleiche nerven mich mittlerweile schon deutlich mehr als wenn ich noch jünger war, das auf jeden Fall. Was mich auch nervt, sind so Dinge so, wenn so Kommentare kommen, so was würde der Vater wohl dazu sagen oder so, wo ich mir so denke, was tut das denn jetzt zur Sache? Wir sind zwei verschiedene Menschen und er ist seinen Weg gegangen, ich gehe meinen Weg so. Mich stören eher die Vergleiche, aber nicht aus dem Grund, weil ich nicht gerne mit meinem Papa verglichen werde, sondern eigentlich eher aus dem Grund, weil ich mir denke so, keine Ahnung, also klar, wir machen jetzt denselben Sport, aber wir sind einfach zwei verschiedene Menschen und zwei verschiedene Charaktere. Und keine Ahnung, also ich finde halt, natürlich ist es naheliegend, wenn man denselben Sport macht oder denselben Beruf ausübt, dass da irgendwie verglichen wird. Aber ich finde es trotzdem mal so ein bisschen unfair, weil man auch einfach in zwei verschiedenen Zeiten fährt. Ja, einfach so ein bisschen, ich mag das nicht, wenn so von außen über mich gerichtet wird, sage ich mal so. Klar muss man das über sich irgendwie so ein bisschen ergehen lassen, aber ich glaube, ich bin ein relativ toleranter Typ so und akzeptiere viel und versuche auch immer, wenn irgendjemand was macht, das aus allen Blickwinkeln zu sehen, warum er das vielleicht so macht. Und bin, glaube ich, im Großen und Ganzen sehr tolerant und muss da vor allen Dingen sagen, das ist leider wirklich so, das sind vor allen Dingen leider oft alte weiße Männer, die die da irgendwie nicht nur auf mich bezogen, aber so allgemein sich ganz oft das Recht rausnehmen, Dinge zu beurteilen und Dinge zu sagen, wo ich mir dann einfach denke, so, du, erstens kannst dir egal sein und zweitens hast du auch nicht das Recht, darüber zu urteilen. Und das ist halt ganz oft bei den Vergleichen irgendwie so. Das stört mich schon ein bisschen oder mehr als ein bisschen mittlerweile, weil ich meine, ich denke mir, mittlerweile bin ich so, keine Ahnung, 27, ich bin jetzt auch keine 18 mehr.
Ja.
Und ich bin selber ein erwachsener Mann, ich habe selber einen Sohn mittlerweile.
Stimmt.
Und wenn man dann ständig irgendwie mit dem Vater verglichen wird und was der macht, das kann dann schon mal auf, oder das ist schon nervig, weil ich glaube, ich mittlerweile zumindest in meinem Selbstverständnis aus dem Schatten getreten bin. Und das würde ich schon mit selbstbewusster Brust behaupten. Und ich sag mal so, sportlich macht es eh gar keinen Sinn, mich zu vergleichen, weil mein Vater war halt einfach der erfolgreichste deutsche Radprofi an Siegen gemessen, den es jemals gegeben hat.
Ja.
Was der alles gewonnen hat und wie viel. Ich glaube, da könnte sich höchstwahrscheinlich momentan nur Wout van Aert und Mathieu van der Poel mit dem vergleichen. Die würden das vielleicht knacken, knacken, aber sonst halt niemand. Also wenn man einfach realistisch rangeht, habe ich riesen Respekt vor dem, was mein Papa geleistet hat und finde es auch immer noch selber Wahnsinn. Aber ich habe Leistungsdruck da, das irgendwie zu schaffen, habe ich nicht, weil ich denke mir immer so, ich bin ja mittlerweile auch 8 Jahre Profi und habe selber auch 2 Profirennen gewonnen und bin irgendwie schon die Tour gefahren und Paris-Roubaix und habe selber auch einige Dinge geschafft, auf die ich sehr stolz bin und muss mich da auf jeden Fall, gibt es genug Dinge, auf die ich stolz bin und muss mich da nicht verstecken.
Definitiv. Und ich denke mir auch, ihr habt ja sozusagen eigentlich nur den gleichen Beruf gewählt und in anderen Berufen kann man den Erfolg eben nicht so gut vergleichen wie im Radsport. Im Radsport kann man halt alles immer an Zahlen und Siegen festmachen. In anderen Berufen liegt das ja gar nicht so nahe. Und deshalb, ja, finde ich schade, wenn man dann immer mit dem Vater verglichen wird, eben nur weil man den gleichen Beruf gewählt hat. Aber es scheint ja auch so, als würdest du gut und positiv mit dem Erfolgsdruck umgehen. Und wie man an bisherigen Karriere voll sieht, bist du ja auch nicht daran zerbrochen, was ja einfach auch hätte sein können schon in jungen Jahren, weil ich wette, dass es dich wahrscheinlich mit 17, 16, 18 nicht so kalt gelassen hat und da wurden bestimmt eben auch Stimmen laut und gerade für einen jungen Fahrer, jemand, der befreit fahren kann, eben ohne den Schatten des Vaters, der kennt ja den Druck gar nicht, den du da damals eigentlich schon empfunden hast. Und da du es ja damals anscheinend sehr gut verpackt hast, kann man da, glaube ich, schon mal den Hut davor ziehen.
Ja, danke auf jeden Fall. Aber gebe ich dir total recht. Also ich glaube, ich sag mal, früher habe ich die Vergleiche auch angenommen. Das meine ich auch. Da hat es mich auch nicht so gestört, weil ich immer gedacht habe, ach ja, komm, irgendwie, also nicht, dass ich das jetzt auch schaffen will, aber sozusagen, ich hatte immer das Gefühl, ich muss diesem Namen, den ich trage, mehr Ehre machen als Beispiel. Oder ich muss einfach nur deswegen auch ganz viele Radrennen gewinnen und ein ganz guter Fahrer werden. Aber, und dann war es natürlich ein Leistungsdruck, den ich mir auch selber gemacht habe. Aber irgendwann habe ich halt akzeptiert, so okay, ich bin halt Rick, ich bin ich und ja. Ich gebe mein Bestes und mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Und das reicht halt genau dafür, wofür es halt reicht im Endeffekt. Ja. Und glaube ich, vor allen Dingen ist halt jetzt mir dann auch klar geworden. Also ich bin vor allen Dingen, glaube ich, sehr aufgeblüht, als ich einfach akzeptiert habe, wer ich bin und auch, sage ich mal, meine Interessen und meine Art. Also früher war es, bin ich auch ganz ehrlich, so was ich gerade gesagt habe, früher, ich hätte wahrscheinlich auch, also ich mache jetzt einen Podcast und gerade reden wir über lange Haare und so. Das sind jetzt einfach Dinge, die ich mich traue zu machen, weil die mir auch Spaß machen. Und früher habe ich mich ganz oft, habe ich Dinge nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ah, das macht man als Radsportler nicht. Oder ich habe mich geschämt, dass ich irgendwie gedacht habe, ach, das würde ich jetzt gerne machen, aber das ist unprofessionell. Und mittlerweile bin ich da völlig von weg, weil ich mir halt denke, okay, sozusagen Radprofi sein und Spaß im Leben haben und trotzdem spannende Dinge machen, das schließt sich halt nicht aus. Und das war aber trotzdem, sicherlich gab es da viele innere Kämpfe, die ich mit mir führen musste.
Ja, eine kleine Anekdote, die mir dabei eingefallen, also als ich die Frage gelesen habe, die mir eingefallen ist. Bei der Tour of California hatten wir auch eine gemeinsame Autogrammstunde bei Canyon. Und ich erinnere mich dran, dass deine Karten kamen. Und wahrscheinlich war das halt eben von Amerikanern in Auftrag gegeben, die dann die Karten mit Erik Zabel gebracht haben. Ja, erinnerst du dich da dran? Ja, und du hast dann auf jeder Karte hast du das E schwarz übermalt und dann stand zumindest Rick mit ohne C auf der Karte.
Ja.
Gut.
Ja, das stimmt, das weiß ich auch noch. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Und Leute machen das auch nicht extra, aber Leute sagen auch oft zu mir Erik zum Beispiel.
Ja.
Und einfach so, weil das ist halt, glaube ich, einfach, die haben halt 20 Jahre lang Erik Zabel gehört und dann ist das halt so drin, dass man das einfach irgendwie sagt. Das nehme ich nicht persönlich, aber ja, trotzdem heiße ich halt nicht Erik, so weißt du, dann denkt man sich, hat schon mal so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack oder so, aber das kann man ja niemandem böse nehmen. Also als Beispiel, in unserem neuen Team, heißt, wir haben jetzt einen neuen sozusagen Sportdirektor, könnte man sagen, das ist Rick Verbrügge, auch ein ehemaliger Profi. Also macht seinen Job sehr gut und ist eine sehr wichtige Person jetzt seit diesem Jahr in unserem Team. Der ist halt auch Rick, aber mit K, R-I-K nur. Und ich heiße halt R-I-C-K. Und du glaubst nicht, wie viele, seitdem der im Team ist, schreiben so viele Leute, wenn die mir schreiben bei WhatsApp oder per Mail wegen irgendwelchen Dingen, schreiben die alle meinen Namen halt jetzt ohne C. Weil die halt irgendwie, keine Ahnung, halt jetzt halt wahrscheinlich mit Rick Verbrügge, weil der halt in jeder E-Mail im CC ist, ist das jetzt so bei denen drin, dass die halt jetzt immer Rick nur noch mit einem K schreiben. Und dann mache ich halt auch immer so extra am Ende Greetings Week mit CK, dass die sich halt einfach schön denken so, ah fuck, ich habe den Namen falsch geschrieben.
Ja, so geht's mir mit Tanja mit Y. Also die meisten, vor allem jetzt auch die aus dem englischsprachigen Raum, schreiben immer Tanja mit Y. Und es ist auch komisch, weil es hält sich einfach, egal ob ich dann auch mit Tanja und mit J zurückschreibe, aber es bleibt dann immer beim Y. Und es lässt mich auch nicht ganz kalt, aber ja, ich glaube, das ist nur ein eigenes Ego, ne? Ja. Man hat ja ein bisschen Ego. Hat ja jeder.
Ja, ich nicht so, aber du schon, das stimmt.
Ja, dann kommen wir zur vorletzten Frage von denen. Also es gab tatsächlich sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür. Ich habe mir noch ein paar aufgehoben, weil es gibt ja noch ein paar Folgen und nur insgesamt 5 plus meine rausgeschrieben. Die 5. Frage wäre, wenn du nochmal das Team wechseln würdest und die freie Wahl hättest, welches Team würdest du wählen? Ich weiß, es ist ein bisschen eine gemeine Frage, aber ich fand sie trotzdem gut.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss ich sagen. Weil die Frage habe ich mir wirklich auch selber schon gestellt. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt so 3 Teams, einfach von der Außenwirkung, wo ich sage, eigentlich gibt es mehr Teams. Also es ist schon schwierig. Also ich sag mal so, von der Außenwirkung, wo ich sage, die kommen einfach cool rüber. Die kommen rüber, als wenn die vieles richtig machen. Haben ein schönes Trikot, haben einen coolen Look, so, da bin ich auch dann auch wieder total oberflächlich, zum Beispiel, also das Team, was ich meine, ist Ineos, und Ja, das Team ist halt, hat halt zum Beispiel jetzt als Klamottensponsor dieses Jahr Bellstaff. Finde ich halt einfach eine geile Marke. Denke mir so, ach cool, Alter, was für ein cooles Team so. Und naja, dementsprechend wäre Ineos auf jeden Fall ein Team, wo ich einfach gerne auch mal fahren würde, auch einfach mal so, um die Insights zu sehen für ein Jahr als Beispiel.
Ja.
Da bin ich ganz ehrlich. Auch wenn ich natürlich, was würde jetzt Ineos mit mir wollen? So, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen stärker werde und älter, dann auch mal als World Captain, um Leute aus dem Wind zu halten und so, okay. Aber ja, sonst brauchen die halt einen Fahrertyp wie mich auch einfach nicht. Da muss man halt auch ehrlich sein. Und das zweite ist sicherlich das Team Bora, weil ja, ist einfach ein deutsches Team. Ich bin noch nie in meinem Leben für ein deutsches Team gefahren. Ich finde, die machen auch einen sehr guten Job. Da gibt es einfach viele Leute, mit denen ich schon, die ich seit Jahren Rennen fahre. Als Beispiel Nils, Maximilian Schachmann, wie sie alle heißen, Pascal Ackermann, alles coole Typen. Und man fährt halt schon ewig mit denen, Michael Schwarzmann, Rudi Selig. Ja, ist einfach ein Team, wo ich auch sage, so von außen cool und ein deutsches Team. Und dann sicherlich noch das Team Quickstep. Ähnlich wie bei Ineos, weil ich sage, irgendwie gibt's ja da auch, dass viele Fahrer gehen da hin und werden einfach nochmal deutlich besser. Würde ich spannend finden, ob das bei mir auch so wäre und was die auch anders machen. Und ähnlich, aber auf derselben Stelle wie Quickstep steht für mich auch das Team Lotto Soudal, weil, oder das heißt glaube ich nicht mehr Lotto Soudal mittlerweile, aber auf jeden Fall das belgische Team Lotto, finde ich auch cool, weil ja, einfach so Belgien ist also das Radsportland, um mal in einem belgischen Team zu fahren, glaube ich, wäre bei einem Klassiker, wäre nochmal speziell, so, das wird mich schon reizen. Und allerletztes Team, was ich vielleicht noch nennen würde, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal irgendwann sage, weil ich hatte eigentlich immer total eine Abneigung zum Team, oder nicht zum Team Französisch, sondern allgemein zu französischen Teams. Aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich viel mit Arnaud Démare zusammengefahren und die haben so also eine richtig coole Sprinttruppe um Arnaud Démare gebildet. Und das ist halt so, wo ich mir denke, ach, das ist glaube ich auch cool, wenn man da Teil davon ist. Und auch cool, wie die das so machen. Also ist auf jeden Fall cool. Aber um zum Abschluss, um wieder um dann wieder ehrlich zu einem selber zu sein, weiß ich nicht, ob ich als Larifari-Typ so ein bisschen in so einem Team, was sehr krass strukturiert ist und also ich würde die Challenge auf jeden Fall annehmen und würde super gerne mal machen, in so einem richtig krassen System nochmal zu sein, um zu sehen, ob mich das verbessert. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich der Typ bin, der, also sicherlich mal 1-2 Jahre lang, aber ich glaube, ich könnte nicht viele Jahre bei so einem Team verbringen, weil dafür bin ich dann doch irgendwie zu sehr so eine Karnevalstruppe finde ich halt auch sympathisch, sag ich mal. So nicht böse gemeint, das wird jetzt meinem Team zum Beispiel nicht gerecht, die sind auch super professionell. Aber ich sag mal, da kenne ich die ganzen Mitarbeiter, die lassen 5-mal gerade sein, die sind mal nett zu mir. Und das macht es halt im Endeffekt für mich halt auch aus, dass ich mich wohlfühle. Und wenn ich mich fühlen würde wie ein Roboter, weiß ich nicht mehr, ob ich mich wohlfühlen würde. Ich glaube, das trifft es am besten. Magst du dann auch mal irgendwie wieder gefühlt mit einer Karnevalstruppe unterwegs zu sein? Gefühlt, also so ein bisschen, wo Spaß im Vordergrund ist. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen so ein Hin und Her zwischen einem selber treu bleiben, aber trotzdem mal Teil von so einem coolen Team sein. Aber nichtsdestotrotz finde ich zum Beispiel auch rein von der Sympathie her von außen das Team Lotto Soudal, also das belgische Lotto-Team und Francis Leger sehr cool.
Sehr gut. Dann bleiben wir auch bei direkt bei der Karnevalstruppe sozusagen. Ich fand die, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, fand ich diese Frage auch sehr passend. Deshalb habe ich sie mit reingenommen. Was war dein bester April-Scherz? Weil ich dachte mir, wenn jemand einen April-Scherz hat und macht, dann definitiv Rick Zabel.
Nee, der beste April-Scherz ist leider nicht von mir, der ist von der UCI, dass super Tack und Arme auf den Lenker legen verboten ist. Ich glaube ja immer noch daran, weil komischerweise machen die das am 1. April, ab dann gilt die Regel. Ich glaube ja immer noch daran, dass die am 1. April einfach sagen, so Leute, wir haben euch verarscht. So, dann würde ich einfach mal so klatschen und würde so sagen, so ja, ey, das habt ihr richtig gut gemacht.
Chapeau.
Aber
nee, ja, also, mit dem Gedankengang, Rick Zabel, hast du mich jetzt mal ein erneutes Mal, wie mit der Cola damals bei Canyon, absolut überrascht.
Ich bin gar nicht so ober, also ich glaube, ich bin da noch tiefgründiger, als manchmal einer denkt. Ne?
Krasser Plot-Twist.
Warte, Leonie sitzt gerade neben mir, ich schau mal rüber. Leonie, habe ich irgendwann mal einen guten April-Scherz gemacht? Einen 1. April-Scherz? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jemals... Ah, doch, stimmt. Ich habe mal auf Instagram gepostet, dass ich Leonie einen Antrag gemacht habe. Das habe ich mal gemacht.
Ah.
Da haben ganz viele gratuliert, dann habe ich einen Tag später gesagt, nee, es war ein Spaß, habe ich gar nicht gemacht.
Das ist natürlich tatsächlich ein sehr weitreichender, aber...
Ich habe vorher gefragt, ob ich es machen darf. Also es war abgesegnet von der
du
Regierung.
Du hast am Ende jetzt Frau auch immerhin... Ja, du hast ja am Ende jetzt auch immerhin wahrgemacht, deshalb wird er, glaube ich, verziehen, der April-Scherz.
Ja.
Sehr gut, das war's mit den Fragen.
Gute Fragen.
Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Ich habe mir auf jeden Fall alle gescreenshottet und halte sie in der Hinterhand für kommende Folgen. Ja, du hast gerade eben schon angesprochen, unser eigentliches Thema oder eigentlich so ein bisschen das Hauptthema, das ich so ein bisschen wie als Faden durch die gesamten Folgen und durch das Jahr ziehen soll, ist ja auch so ein bisschen die Gleichberechtigung im Radsport und Frauen im Radsport. Und da gibt es auf jeden Fall jetzt wieder schön anzumerken, wie beim letzten Mal auch, dass Track die Gehälter oder den Mindestlohn erhöht der Frauen auf den Mindestlohn der Männer. Bike Exchange zieht nach, ehemals Mitchell & Scott, und tut das Gleiche, was natürlich jetzt eine schöne Geste ist, weil wenn jetzt noch mehr Teams nachziehen, dann gehen die Teams sozusagen weitere Schritte, als die UCI es eigentlich forcieren möchte. Ja, was natürlich absolut grandios ist, wenn die Gleichberechtigung da schneller voranschreitet, als es eigentlich durch die Autoritäten gewünscht und angedacht ist.
Ja, also ich war auch einfach mal wieder nur schockiert, als ich das gesehen habe. Wie unterschiedlich das ist. Also man muss ja dazu sagen auch, dass...
Achso, ich dachte, du warst schockiert, als du gehört hast, dass die Löhne angehoben
werden. Nee, Quatsch, das ist super. Ich meinte, ich wollte jetzt auf das Preisgeld hinaus, auf das Thema.
Ja, ich dachte nur, da wir jetzt gerade bei April-Schatz waren, dass du einfach in dem Themengebiet jetzt weiterhin bleibst.
Also, Nee. Also, das ist gefährlich, da musst du aufpassen. Nee, aber
das stimmt.
Ehrlich, ich war, als ich das mit Omnipot Newsblatt nur gesehen habe, also was danach dann alles passiert ist, war wirklich sehr cool mit der Quorn-Folding-Geschichte und so, aber ja, einfach nur zu sehen, dass es halt einfach, wie groß die Differenz ist zwischen Männer- und Frauenpreisgeld, war dann schon wieder schockierend. Vor allen Dingen, wenn man weiß, muss man ja auch ehrlicherweise so sagen, dass die Männer eh schon deutlich besser bezahlt sind. Und ja, Preisgeld ist immer eine schöne Sache so. Das ist dann so, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Weihnachtsgeld. Wenn man dann am Ende des Jahres doch mal eine gute Saison hat, da kommt da auch nochmal ein guter Check zusammen, keine Frage. Aber wir sind da eigentlich nicht drauf angewiesen. Vor allen Dingen deswegen, weil wir halt einfach schon generell besser bezahlt werden. Und deswegen würde ich es halt einen schönen ersten Schritt auch finden, wenn zum Beispiel das Preisgeld einfach gleich ist, weil ja, dann ist es vor allen Dingen auch für die Frauen, die vielleicht nicht ganz so viel verdienen, ist Preisgeld dann halt ja ein schönes zweites Einkommen noch nebenbei. So würde ich das jetzt einfach mal so sehen. Und wenn es nur ein kleines Taschengeld ist, aber dass halt das Preisgeld da auf einer gleichen Ebene ist, weil man ja einfach eh schon sagen muss, dass das Preisgeld ist ja im Vergleich zu anderen Sportarten eh nicht viel. Also da könnte der, also ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Ich glaube, das fand ich immer so witzig, wenn man die Tour de France durchfährt, dann bekommt man als Fahrer, glaube ich, dafür, ich weiß nicht, ob es 100 Euro waren oder 1000 Euro, dafür, dass man als Prämie, dafür, dass man durchgefahren ist.
Ja.
Du musst dir aber vorstellen, dass halt, ich glaube, pro Tour de France, die ausgerichtet wird, nimmt die ASO, also die Organisation, die das ausrichtet, nimmt, glaube ich, über 60 Millionen pro Ausgabe ein. Rein Profit. Über 60 ja. Millionen rein Profit. Das heißt, und der Tour de France-Sieger bekommt, glaube ich, eine 500.000 Preisgeld. Das heißt, man könnte mindestens für jeden Fahrer, der durchfährt, schon mal eine Prämie von 10.000 Euro machen. Das wäre dann halt, wenn jetzt 130 Fahrer durchfahren, wäre das halt auch nicht super viel Geld in Anbetracht dafür, dass halt 60 Millionen Umsatz genommen wird, Umsatz gemacht wird mit einer einzigen Tour de France. Mit einer einzigen Tour de France so. Also da könnte man in diesem Thema Preisgeld könnte man eh größer denken, meiner Meinung nach. Aber ich sag mal so viel, ich bin großer Supporter der Riders Union und die jetzt hoffentlich bald kommen wird, die neue. Das ist zum Beispiel eine spannende Frage. Dürft ihr Frauen da eigentlich auch mitmachen?
Ich glaube, da haben wir selbst schon drüber gesprochen. Ich glaube, es gibt das aktuell nur für Männer. Aber wir haben ja die Cyclist Alliance, die eigentlich auch eine, also wir haben, bei uns gibt es ja auch die CPA und eben die Cyclist Alliance. Und die Cyclist Alliance ist an sich so eine Fahrervertretung, die sich eben von Fahrerinnen gegründet, oder die von Fahrerinnen gegründet wurde. Und die zum Beispiel solche Dinge angehen wie, es gibt ein Rechtsbeispiel oder ein kostenfreien Rechtsbeistand für Fahrerinnen, weil eben, ich glaube, über 70% der Fahrerinnen Verträge unterschreiben, ohne dass irgendwann mal ein Anwalt da drauf geschaut hat. Und die ermöglichen extrem viele Dinge, um Fahrerinnen einfach das Leben ein bisschen angenehmer zu machen. Und es sind eben auch alles ehemalige Fahrerinnen oder noch aktive Fahrerinnen und die wissen eben genau, wo die Probleme liegen und was man eben machen muss und was noch fehlt, um den Fahrerinnen eben mehr Möglichkeiten zu geben, sich als Athlet voll auszuleben. Weil wir jetzt gerade so viel über das Preisgeld gesprochen haben, für alle, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, es wurde eben das Preisgeld veröffentlicht von Omloped Newsblatt und der Gewinner, Davide Ballerini, bei den Männern hat 16.000 bekommen, Anna van der Breggen bei den Frauen hat 930 Euro bekommen. Also das sind so die Größen, über die wir hier sprechen. Und daraufhin hat sich eben für Strade, dann das erste World Tour Rennen bei den Frauen, wurde ein Crowdfunding, sagt man, gegründet oder initiiert, um eben das Preisgeld der Frauen auf das gleiche Level wie das Preisgeld der Männer zu bringen. Und ich glaube, sowohl Trek mit Platz 2 als auch SD-Works mit Platz 1 und 3 haben dann gesagt, sie spenden das Geld an Initiativen, um den Frauenradsport eben weiterzubringen und junge Fahrerinnen zu unterstützen. Was natürlich auch wieder eine schöne Geste ist, dass die Frauen ihr Preisgeld dann weitergeben, obwohl sie deutlich weniger Geld verdienen als die Männer. Genau.
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema, wo man dranbleiben muss und was ich ganz klar auch der UCI als Thema setze, dass das Preisgeld, glaube ich, sollte mit das Einfachste sein, das gleich zu machen. Das sehe ich nicht als super schwierig an.
Ich denke auch.
Als zum Anfang zum Beispiel alle World Tour Rennen, die gleich stattfinden, also so wie Omloop, so wie Strade, so wie eine Flandern-Rundfahrt, so wie Paris-Roubaix dieses Jahr, da sollte es einfach gleich sein. Das kann nicht so schwer sein.
Und ich glaube auch nicht, dass einer von den Männern, also ich glaube nicht, dass Mathieu van der Poel gesagt hätte, wenn irgendjemand ihm gesagt hätte, okay, es gibt nur die Hälfte für dich, weil die andere Hälfte geht an die Frauen, damit die genauso viel bekommen wie du, dass er sagen würde, nö, ich brauche das Geld so unbedingt, dass ich nicht teilen möchte.
Ich denke, der Großteil der Männer im Radsport wäre auf jeden Fall sehr bereitwillig, einen gewissen Teil abzugeben, damit das halt einfach ausgeglichen wird. Und da auch nur sagen, also auch was ich gerade meinte, ich wollte kurz auf die Riders Union hinaus, aber schön, dass ihr auch eure eigene Organisation habt, wäre auch cool, wenn die vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten, weil die Riders Union zum Beispiel uns mal einfach mal aufgelistet hat, dass die CPA vom gesamten Preisgeld bekommt die CPA automatisch irgendwie, also die UCI und die CPA zusammen, ziehen automatisch einfach 12 oder 13% vom Preisgeld ab, ohne dass jemals ein Fahrer dafür gefragt wurde, geschieht einfach, ohne dass wir gefragt wurden, ob wir das auch wollen, so, ob wir das akzeptieren, dass diese 12% in den Riders-Fonds und so Sachen gehen. Das wird jetzt wieder zu großes Thema aufmachen, aber das ist so Thema Preisgeld auf jeden Fall, glaube ich, dass das allgemein revolutioniert werden sollte. Und auch noch positiv zu erwähnen, glaube ich, wenn wir gerade schon mal darüber sprechen, ist, dass die Agentur, bei der ich bin, Corso Sports Marketing, mein Manager Ken Sommer war ja auch schon mal bei meinem Podcast Plan Z zu Gast, Folge 6, glaube ich, dass die jetzt zum Beispiel auch angefangen haben, die ersten Frauen zu managen. Die haben jetzt die ersten Frauen in die Agentur mit aufgenommen, was, glaube ich, der Agentur auch sehr, sehr gut tun wird.
Genau, Emma Norsgaard, glaube ich, Corinne Rivera, Franzi Koch, Hannah und Alice Barnes.
Das weißt du besser als ich, aber ja.
genau.
Nee, ich glaube, oder hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Ich glaube, wir sind uns relativ einig.
Nee, wir sind uns da absolut einig. Und ja, deshalb haben wir uns ja auch entschieden, diesen Podcast zusammen zu machen. Ich muss mich jetzt langsam beeilen, weil wir essen hier ja immer zusammen. Immer einer hat abends Kochdienst, beziehungsweise zwei haben Kochdienst. Und eigentlich gibt es schon seit 20 Minuten Abendessen. Und morgen ist ja Rennen. Das heißt, ich sollte mich langsam vollstopfen.
Alles klar. Tut mir leid, dass ich noch was von der Zeit raube. Aber ich habe noch eine Frage an dich und muss noch zwei Shoutouts machen.
Okay, ich muss auch noch einen Shoutout machen. Vielleicht ist auch ein Shoutout von dir der Shoutout von mir. Das wäre interessant. Aber erstmal zu deiner Frage.
Alles klar. Ne, die Frage ist so ein halber Shoutout zugleich auch. Aber das würde mich einfach mal interessieren. Ich habe dich, als du mal bei Plan Z zu Gast warst, habe ich dich mal gefragt, für was du Werbung machen wollen würdest. Für welches Produkt. Und jetzt wiederum habe ich mich gefragt, wenn Tanja Ehrert in die Medienlandschaft schaut in Deutschland, egal ob das jetzt eine Fernsehsendung ist, ein Podcast oder was auch immer, eine Talkrunde, wo würdest du sagen, boah, da wäre ich gerne mal zu Gast, da würde ich gerne mal meine Meinung zu äußern?
Fünf schnelle Fragen an bei Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Das fände ich top. Oder bei Hotel Matze, das wären die zwei Podcasts, wo ich gerne mal zu Gast wäre. Und Fernsehen ist grundsätzlich nicht so mein Ding, weil ich mein Gesicht in einer Kamera nicht sehen möchte. Deshalb würde ich mich für Podcasts entscheiden und die beiden wären es.
Ach cool. Ich finde es immer witzig. Also man hat ja so Formate, die man mag und dann...
Was wäre es denn bei dir?
Bei mir wäre es der Kölner Treff vom WDR. Krass. Weil das ist so, es ist eine Institution und würde mich als Kölner bezeichnen und genau, ich finde das irgendwie geil. Ich finde Kölner Treff finde ich ziemlich cool. Das gucke ich mir auch öfter an oder gucke es mir echt oft an und Kölner Treff, da wäre ich gerne mal zu Gast. Das würde ich auf jeden Fall feiern.
Da schließt sich auch wieder der Kreis zu Tommy Schmidt, der war doch da auch zu Gast und war auch dein Gast.
Ja, lustigerweise war er wirklich dann da, aber ja. Kölner Treff finde ich schon seit wirklich schon auch vorgemischtes Hack, fand ich das schon immer cool. Ja. Aber ich kann nur sagen, auch da wieder so, manchmal öffnen sich ja solche Türen irgendwie und das finde ich dann immer lustig, weil ich habe jetzt, ich hatte auch immer auf meiner, ja, ich will nicht sagen Agenda, aber ich hatte immer einen Wunsch, ich weiß nicht, ich bin irgendwann mal bei Instagram über den gestolpert, der ist Max Sonnenschein und der hat für mich so in Deutschland die krassesten Porträts geschossen, immer. Und der hat irgendwie so ganz ausdrucksstarke Porträts, war da ein riesen Fan von. Deswegen gilt der Shoutout jetzt auch ihm, weil ich einfach, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, die Zeit ist reif, ich schreibe dir mal und schwuppsdiwupps, ging da was. Und wir haben, er hat irgendwie einfach so von mir und von Leo und von Oscar hat er ein Porträt gemacht und meinte auch so, ey, komm noch mal im halben Jahr mit deinem Sohn vorbei, dann machen wir so ein Porträt so gegenübergestellt, mit 4 Monaten, mit 10 Monaten. Und cool. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich persönlich mega krass gefreut hat. Und deswegen wollte ich da auch nur sagen an die Leute, setzt euch Ziele und verfolgt die irgendwie. Manchmal klappen solche Dinge.
Perfekt, dann komme ich jetzt zu meinem Shoutout. Oder hattest du noch einen?
Nee, mach du deinen Shoutout.
Okay, bei mir sind es jetzt doch auch zwei geworden, weil eigentlich wollte ich es ganz am Anfang sagen. Erstmal vielen Dank für das viele, vor allem positive Feedback von euch zur ersten Folge und zu den vielen Themenanregungen. Wir werden die auch auf jeden Fall im Laufe der Folgen, denke ich, abarbeiten. Ich notiere mir das alles auf meine Podcast-Liste. Aber trotzdem erstmal vielen Dank für die rege Rückmeldung. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich habe auch versucht, jedem zu antworten. Und der zweite Shoutout passt eigentlich ganz gut dazu, wenn wir jetzt gleich in den Abspann gehen. Wir dürfen ja die Musik von Finn Kliemann benutzen und Finn Kliemann hat mit Olli Schulz ein Hausboot gekauft und da gibt es eine Doku bei Netflix. Die ist sehr kurzweilig, sehr lustig und wer einfach mal was anschauen möchte, was einen vielleicht ein bisschen an Sommer erinnert und an Zusammenkünfte, der kann sich sehr gern das Hausboot bei Netflix von Finn Kliemann und Olli Schulz anschauen. Auch gute Musik von Finn dabei, die wir ja auch glücklicherweise bei uns im Podcast haben dürfen.
Genau. Liebe Grüße nochmal an Finn an dieser Stelle und vor allem auch an Olli Schulz. Was für ein geiler Typ ist das eigentlich auch. Und die Doku habe ich mir auch angeschaut bei Paris Nizza. Richtig, richtig cool. Und nee, einfach geil. Also, gerade am Ende, die letzte Folge, wenn das Boot dann fertig ist und die liegen da an der Elbe, da war ich schon richtig neidisch. Da wäre ich auch schon gerne mal zu Besuch, muss ich sagen. Wenn wir schon im Thema Hamburg sind, sind wir nämlich bei meinem nächsten Shoutout. Das passt nämlich super. Denn am 22. März ist Weltwassertag. Und noch immer haben 579 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das wird mehr Menschen... Nee, jetzt habe ich mich verlesen hier, sorry. Das sind mehr Menschen, als in der gesamten EU leben. Das will Viva Con Aqua ändern und ruft zum One for Water auf. Vom 22. bis zum 28. März laufen wir gemeinsam für Wasserprojekte an Schulen in der Eastern Cape Provinz in Südafrika. Eine Woche lang. Schon mit 25 Euro kann Viva Con Aqua einer Schülerin dort dauerhaft den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Anmelden, spenden und loslaufen. Das Ganze geht auf www.moveforwater.org. Ich bin ja Unterstützer von Viva Con Agua und ja, jeder, der mir auf Strava folgt, kann einfach bei Strava bei Viva Con Agua gucken, an dem Event teilnehmen oder eben dem Viva Con Agua auf Strava Clubmitglied werden. Und oder sich einfach unter diesem Link anmelden. Ich packe den auch nochmal in die Shownotes. Und dann wird am 22. März, ist nämlich Weltwassertag, und die ganze Woche wird gerannt. Und das ist eine gute Sache, die ich gerne unterstütze.
Jetzt wollte ich dir glatt böse sein, dass du meinen schönen Übergang mit Finn Kliemann zu Finn Kliemann zerstört hast. Aber dafür kann ich dir natürlich nicht böse sein. Ja, ich werde definitiv folgen und ich werde definitiv spenden. Also danke dafür und euch danke fürs Zuhören. Das war die zweite Folge von Parallelwelten. Es wird eine dritte geben, hoffentlich. Lasst uns gerne wieder wissen, wie euch die zweite Folge gefallen hat und ob Rick mich diesmal häufiger zu Wort kommen hat lassen. Nämlich diese Anregung habe ich sehr häufig gehört und du wahrscheinlich auch. Aber ich versuche, ihn im Zaum zu halten und vielleicht wird es auch im Verlauf des Jahres besser.
Ich hoffe es auch sehr. Ich hoffe, ich glaube, in dieser Folge war es, glaube ich, okay. Ich glaube, du hattest einen guten Redeanteil diesmal.
Sehr gut.
Ich muss euch aber sogar nochmal auf den Sack gehen, weil mir fällt gerade sogar noch was ein. Nämlich haben meine Jungs und ich von War, wir haben die Warsome Monuments gemacht. Das heißt, zu jedem Monument dieses Jahr können die Leute, die in Köln gerne Fahrrad fahren, sozusagen ein bisschen Monument-Feeling mitmachen. Und es geht halt jetzt an diesem Samstag halt los mit Mailand Sanremo. Deswegen einfach immer mal wieder auf den War-Account auf Instagram schauen. Und da wird dann gelauncht, was da passiert. Wir haben uns nämlich eine ganz coole Strecke überlegt. Ich kann so viel sagen, es geht bei der Pizzeria Milano auf dem Heumarkt in Köln los. Und Ziel ist bei der Eisdiele Sanremo. Deswegen könnt ihr da schön Mailand Sanremo Kölsch auf kölsche Art nachfahren. Viel Spaß dabei. Und jetzt bin ich, das war auch mein letztes Wort.
Jetzt ist auch mein Essen kalt.
In diesem Sinne, checkt's aus. Checkt Kanya aus.
Viel Spaß.
Und Parallelwelten an die Macht.
Ciao, ciao.
Hab die Vorstellung immer geliebt, doch die Tür wartet für immer darauf, dass er sie von innen verschließt. Ich weiß noch nicht, ob es doch mein Traum ist, aber finde dieses Haus für dich. Ich finde dieses Haus für dich, Papa.